Es ist ein, ja genau, ein Hund. Nadelelektroden in das Zwerchfell implantiert. Das ist eine recht unangenehme Prozedur, wie Sie sich vorstellen können. Deswegen wird es relativ selten an Menschen durchgeführt. Und führt dann eben dazu, dass man für die einzelnen Atembewegungen, die ja dann eine Anspannung des Zwerchfells bedingen, das entsprechende Elektromyogrammsignal ableiten kann. Also was man hier sieht, ist dann eben über die Zeit von etwa 2,5 Sekunden das Elektromyogrammsignal aufgezeichnet. Man kann dann erkennen, zu Beginn des Signals, dass eine schwache willentliche Anstrengung durchgeführt wird, also quasi ein initiales Befüllen der Lunge. Das hier mal herausgezoomt. Ich kann dann quasi diesen ersten Bereich der schwachen willentlichen Kontraktion mir genauer ansehen und ich sehe dann in diesem Bereich sogar einzelne Single Motor Unit Action Potentials. Also hier in dem Fall klassisch ein dreiphasisches Single Motor Unit Action Potential. Und wenn ich den Verlauf des Signals dann im Weiteren betrachte, dann kann ich eben später eine nur noch Überlagerung dieser einzelnen Motor Unit Action Potentials sehen. Also ich kann quasi nicht mehr die einzelnen Motor Units in diesem Diagramm erkennen, sondern ich sehe nur noch eine Überlagerung dieser einzelnen Impulse, die sich dann eben zu diesem Summensignal, zu diesem klassischen EMG-Signal zusammenfügen. Ja, so ein Elektromyogrammsignal, wie Sie es oben rechts sehen, wird dann üblicherweise traditionell in der Forschung, in der biomechanischen oder in der neurowissenschaftlichen Forschung mit relativ einfachen Methoden behandelt. Also in der Signalaufnahme wird zum Beispiel ein Tiefpassfilter und ein Hochpassfilter angewendet. Das werden wir alles noch genauer besprechen, wie das dann funktioniert. Und dann würden zum Beispiel Werte berechnet wie die Einhüllende dieser Kurve. Also ich kann dann hier über entsprechende Algorithmen quasi so die Gesamteinhüllende dieser Kurve berechnen oder auch sowas wie das momentan vorliegende Mittelwertsignal. Das ist ganz nett, aber in den letzten 10 Jahren haben sich dann natürlich Signalanalysewerkzeuge aus der Signaltheorie etabliert, wie zum Beispiel Wavelet-Analyse, um dann so ein Signal gleichzeitig in Frequenz und im Zeitbereich analysieren zu können. Und die entsprechende Analyse solcher Signale, solcher biomedizinischen Signale mit Wavelet-Methoden oder mit anderen fortgeschritteneren Methoden werden wir im Lauf der Vorlesung noch uns genauer anschauen. Gibt es zu dem Bereich EMG von Ihnen noch drängende Fragen? Gut, ein bisschen Leistungspotenzial haben wir noch. Dann steigen wir gleich in den nächsten Bereich ein, das Elektrokardiogramm. EKG oder ECG, je nachdem, ob man es Englisch oder Deutsch dann schreibt. Sie haben auf der Rückseite von Ihren Kurztests das entsprechende Diagramm, was auch in den Vorlesungsfolien abgebildet ist, ein bisschen größer dargestellt. Das werden wir jetzt dann im Nachfolgenden brauchen können, um so ein bisschen nachzuvollziehen, wo denn die einzelnen Punkte sind, die ich dann hier vorne ansprechen werde. Also das können Sie sich, während ich hier unten doziere, gerne zu Gemüte führen, um dann nachzusehen, wo das dann alles verheimatet ist, worüber ich da unten spreche. Erstmal zur Definition. Das Elektrokardiogramm ist natürlich eine Möglichkeit, die elektrische Ausprägung der Kontraktionsaktivität des Herzens zu messen. Also ich kann dann quasi an der Körperoberfläche messen, was denn elektrisch am Herzen vorgeht. Wir messen das üblicherweise mit Oberflächenelektroden. Dazu bringen die Ärzte oder die entsprechenden Untersucher Elektroden im Brustbereich, über das Herz verteilt, auch am Rückenbereich an, um dann entsprechende Ableitungen des Signals auch generieren zu können. Es werden auch Elektroden an den Extremitäten angebracht, um den möglichst großen Vektor dann über das Herz aufzuspannen und dementsprechend gute Signalqualität zu erreichen. Wie das genau funktioniert, also dieses typische 12-Kanal-EKG, wie das gemessen wird, werden wir im Kapitel Messung uns dann genauer anschauen. Der Herzrhythmus wird üblicherweise nicht in Hertz angegeben. Also wenn ich Ihnen sage, ich habe jetzt wahrscheinlich einen Herzrhythmus von etwa 1 Hertz, dann ist das schwierig nachzuvollziehen. Üblicherweise werden Herzrhythmen in Schlägen pro Minute angegeben. Das wissen Sie wahrscheinlich alle auf Englisch, Beats per Minute, und so wird es dann auch in der Vorlesung abgekürzt, BPM. Und dieser Herzrhythmus kann dann natürlich, wenn ich entsprechend gute Signalanalysemethoden habe, aus den identifizierten Wellen berechnet werden. Und im Kapitel Analyse von biomedizinischen Signalen werden wir auch zwei ganz etablierte Verfahren kennenlernen, mit denen Sie die Herzfrequenz sehr, sehr zuverlässig auch aus so einem EKG, aus so einem Elektrokardiogrammsignal dann ableiten können. Wenn wir ein EKG dann uns anschauen als biomedizinisches Signal und daraus medizinische Krankheiten oder Abnormitäten ableiten wollen, dann gibt es spezielle Features, spezielle Merkmale des Signals, auf die dann geachtet wird im klinischen Umfeld. Die Ärzte sind dann eben in der Lage, aus diesen Veränderungen im Elektrokardiogrammsignal solche Erkrankungen des Herzens wie myokardiale Ischämie, Herzinfarkt, Hypertrophie und allgemeine Übertragungsprobleme des Herzens abzuleiten. Ein paar Beispiele werden wir uns noch anschauen. Ich habe mir letzte Woche mal ein Buch aus der Universitätsklinik nur angeschaut, wo es um Elektrokardiogrammanalyse geht im medizinischen Umfeld. Das ist ein Wälzer von 800 Seiten. Also wir werden sicherlich nicht alles, was man aus diesem Signal an Informationen ableiten könnte, besprechen können, sondern mal so grundlegende Ideen geben, was denn sich verändern kann. Aber für die genaue Analyse, wenn Sie ein Analysegerät bauen wollen, muss ich Sie natürlich an die entsprechende Literatur verweisen. Ja, und was man mit Fug und Recht natürlich sagen kann, ist, dass das EKG, das Elektrokardiogramm, mit Sicherheit das bekannteste und am meisten verbreitete, verwendete biomedizinische Signal ist. Gut, dann schauen wir uns das Herz mal ein bisschen genauer an. Für mich ein Wunder der Natur. Wenn man sich denkt, dass das, was da auf Ihrem Zettel abgebildet ist, von der Natur so erschaffen wurde, als System, um Blut kontrolliert durch den Körper zu pumpen, dann ist das ein kleines Wunder, weil ich denke, wenn man einen Ingenieur hinsetzt, um sowas zu konstruieren, dann wird er am Anfang sicherlich sich schwer tun, auf so ein durchdachtes System zu kommen, das dann dafür sorgt, dass auch entsprechend sowohl mechanisch, also in der Funktion des Pumpen des Blutes, als auch elektrisch in der Funktion der Signalübertragung, alles mit rechten Dingen zugeht und alles so gut gesteuert ist, dass wir auch genügend gut und das zu allen Lebenslagen, ob wir jetzt schlafen oder ob wir jetzt Hochleistungssport betreiben, dass wir genügend gut mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt werden. Wie funktioniert's? Wir haben eine viergekammerte Pumpe, das werden Sie wahrscheinlich alles noch aus der Biologie kennen, mit zwei Vorhöfen, also zwei Atrien, die erstmal prinzipiell zum Sammeln des Blutes gedacht sind. Und wir haben zwei Ventrikel, also Hauptkammern auf Deutsch, die dann zum Pumpen des Bluts in die jeweiligen Blutkreisläufe gedacht sind. Wir haben per Definition eine Füllphase und eine Pumpphase, die auf die Ventrikel bezogen mit Diastole und Systole bezeichnet werden. Also ich schaue mir dann immer die Ventrikel an, was da gerade passiert. In dem Moment, wo ich das Herz mit Blut, also die Vorhöfe mit, die Ventrikel mit Blut fülle, habe ich eben den Bereich der Diastole, des niedrigen Blutdrucks, was man dann eben messen kann in der Blutdruckmessung. Und bei der Kontraktionsphase habe ich dann eben diesen erhöhten Blutdruck, wenn das Blut tatsächlich durch den Blutkreislauf gepumpt wird, also die Systole. Gut, jetzt gehen wir diesen ganzen Kreislauf mal so ein bisschen durch und fangen beim rechten Atrium an. Was passiert da? Wir sammeln sauerstoffarmes Blut über zwei Venen ein. Dieses sauerstoffarme Blut kommt aus dem großen Blutkreislauf, aus dem systemischen Blutkreislauf, der quasi den gesamten Körper mit Blut, mit Sauerstoff und mit Nährstoffen versorgen soll. Dieses Blut ist irgendwann mit Nährstoffen abgereichert, mit Sauerstoff abgereichert, mit Kohlendioxid angereichert und muss jetzt eben wieder durch die Lunge gepumpt werden, um dort vor allem mit Sauerstoff angereichert zu werden. Und dazu fließt das Blut dann erstmal aus dem Blutkreislauf in dieses rechte Atrium und wird dann vom rechten Atrium aus durch eine Herzklappe, durch die sogenannte Tricuspidalklappe, in den rechten Ventrikel gepumpt, also in die rechte Hauptkammer des Herzens. Bei der ventrikulären Systole wird dann dieses sauerstoffarme Blut durch die nächste Herzklappe, durch die Pulmonalklappe, zur Oxygenierung des Blutes in die Lunge gepumpt. und dann auch in beide Lungenflügel, das haben Sie auf Ihrem Diagramm sichtbar, also so quasi abgepumpt, dass es durch beide Lungenflügel dann hindurch geht, um mit Sauerstoff wieder angereichert zu werden und um natürlich Kohlendioxid abzugeben. Wie das genau funktioniert, Biochemie, da reden wir heute nicht drüber. Im linken Atrium, also im linken Vorhof, wird dann das sauerstoffreiche Blut aufgesammelt und dann bei der atrialen Kontraktion über die dritte Herzklappe, über die Mitralklappe, in den linken Ventrikel gepumpt und von dort aus dann in der größten Herzkammer durch den gesamten Körper gepumpt zu werden und dann auch den Körper mit entsprechenden wichtigen Sauerstoff und Nährstoffen versorgen zu können. Der linke Ventrikel ist die größte Kammer des Herzens, logischerweise, weil wir auch dort den Druck aufbauen müssen, um das Blut gegen den entsprechenden Körperdruck dann durch den Körper verteilen zu können. Also gerade bei großen Menschen kann man dann durchaus unter Blutniederdruck leiden, unter entsprechenden, ja, dann auch niedrigen Blutdruckausprägungen, wie zum Beispiel Schwindelgefühlen, wenn man zu schnell aufsteht. Das liegt daran, dass das Herz dann nicht schnell genug umschaltet und der Blutdruck, um dann die entsprechenden Körperteile mit Sauerstoff zu versorgen, zu niedrig ist. Und deswegen kommt es dann zu solchen Schwindelgefühlen. Da steht es nochmal, Systole und Diastole bezieht sich per Default, per Definition standardmäßig auf die Pumpphase der Ventrikel und auf die Füllphase der Ventrikel. Jetzt haben wir hier mal dieses Bild gezeichnet, was wir auch auf den Folien, auf Ihrem Zettel ausgedruckt haben. Also wir haben jetzt bisher geredet über den rechten Vorhof, über den über die rechte Hauptkammer, kleiner als die linke Hauptkammer, die dafür sorgt, dass das Blut durch die Lungen gepumpt wird. Wir haben die entsprechenden Klappen eingezeichnet und dann auch auf der linken Seite die entsprechenden Einrichtungen des Herzens, mechanisch wichtig, um dann das Blut durch den Körper zu pumpen. Was denken Sie denn, welche dieser Klappen, diese Herzklappen, der vier, die wir jetzt kennengelernt haben, wird am häufigsten von Ausfällen betroffen sein? Irgendwelche Ideen? Und dann kommt natürlich immer gleich die Frage hinterher, und warum? Genau. Die Mitralklappe ist auch die stärkste Herzklappe sozusagen. Also das ist quasi die Klappe, die dann schließen muss, um zu verhindern, dass das Blut rückwärts wieder in den Lungenkreislauf einströmt. Und das ist durchaus auch wichtig. Wir werden dann später noch pathologische Veränderungen des Herzens kennenlernen, wie zum Beispiel Mitralklappenstenose. Das führt dann dazu, dass die Mitralklappen und auch andere Herzklappen natürlich verkalken und dann ihre Funktion des Öffnens und Schließens gegen diesen Druck, der da aufgebaut wird, nicht mehr richtig wahrnehmen können. Und dann kann es durchaus passieren, dass die Mitralklappe nicht mehr vollständig schließt, sondern dass es zu einer Herzklappeninsuffizienz kommt, dass dann quasi Blut rückwärts durch diesen Kreislauf strömt, wie es eigentlich nicht strömen sollte. Und es führt natürlich dazu, dass Ihr Körper nicht mehr mit dieser Sauerstoffmenge versorgt werden kann, den er denn braucht, um dann die Leistung zu erbringen. Andere Frage, wenn ich mir eine Stenose dieser Herzklappe vorstelle. Was passiert denn, Moment, da muss ich noch was dazu sagen, also es gibt Messmethoden, zum Beispiel auch am Institut für Sportwissenschaften, wo ich die Blutgeschwindigkeit in der Aorta, in dem Aortenbogen messen kann. Das wird durchgeführt über Ultraschall, also Bildgebung, Dinge, die wir hier in der Vorlesung nicht behandeln, und dann über Doppler-Ultraschall, also da wird quasi die Blutflussgeschwindigkeit dann über eine Ultraschallmessung, über eine nicht-invasive Messung gemessen. Und wenn ich mir dann ansehe, was passiert, wenn diese entsprechende Herzklappe hier oben eine Stenose besitzt, also in dem Moment, wo das Blut aus der Herzkammer herausgepumpt wird, nicht mehr vollständig öffnen kann, Wie würde ich das dann in dieser Blutflussgeschwindigkeit sehen? Also ich kann es sehen, das impliziert schon mal, dass irgendwas sich verändert. Wird es schneller oder wird es langsamer? Ja. Ja, und warum? Ja, also es wird dann nicht die gleiche Menge an Blut durchgehen können, weil es sich eben nicht vollständig öffnet. Kommt dann darauf an, wie stark diese Stenose ausgeprägt ist. Aber prinzipiell kommt es durch diese nicht vollständige Öffnung erstmal dazu, dass das Blut schneller durch den Aortenbogen fließt. Und das sind Dinge, die man dann auch entsprechend im Ultraschall sichtbar machen kann. Es gibt dann andere Möglichkeiten, das auch nicht invasiv zu bestimmen, zum Beispiel über das Abhören von Herztönen, was wir uns dann auch noch genauer anschauen werden, allerdings erst in der nächsten Vorlesung. Gut, jetzt kommt es zu den elektrischen Ausprägungen, also zum dem Entstehen des biomedizinischen Signals, Elektrokardiogramm, was wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen wollen und was Sie hoffentlich noch nicht aus der Biologie kennen. Prinzipiell wird bei einem funktionierenden Herzen, also wenn alles physiologisch in Ordnung ist, dass die Herzrate durch den Sinusknoten des Herzens gesteuert. Sie haben das auch eingezeichnet, wo dieser Sinusknoten liegt, im rechten Vorhof, ungefähr in dem Bereich der Mündung der oberen Hohlvene. Dieser sinoatriale Knoten ist quasi unabhängig vom restlichen Nervensystem des Körpers. Also auch wenn Sie Verletzungen des Rückenmarks zum Beispiel haben, brauchen Sie da keine Angst haben, dass Ihr Herz aufhört zu schlagen. Wenn nicht andere gravierende Probleme vorliegen, dann wird das Herz weiterschlagen, einfach aus dem Grund, weil es seinen eigenen Herzschrittmacher hat, der mit dem restlichen elektrischen System des Körpers entkoppelt ist. Das ist ganz spannend, weil ich hier eben keine willentliche Anstrengung, also zumindest nur noch sehr schwierig, eine willentliche Anstrengung erzeugen kann, um meine Herzfrequenz zu erhöhen oder zu erniedrigen. Manche Menschen können das steuern mit langem Training, aber prinzipiell, so wie wir hier sitzen, sind wir erstmal nicht in der Lage, die Herzfrequenz entscheidend zu beeinflussen. Wie funktioniert es, dass ich dann quasi dafür sorge, dass bei sportlicher Anstrengung zum Beispiel oder in dem Moment, wo ich mich in eine Ruhephase begebe, ja, der ist abgekoppelt von dem restlichen elektrischen System, aber der bekommt natürlich seine Energie, also die Bereitstellung von der Möglichkeit, weitere Aktionspotenziale durchzuführen, ganz normal vom Blutkreislauf. Die Energie zum Aussenden oder zum Durchführen eines Aktionspotenzials wird ja von der entsprechenden Faser zur Verfügung gestellt. Der Sinusknoten ist jetzt natürlich nicht eine einzelne Zelle, die dann feuert, sondern es ist eine Ansammlung von Zellen, die dafür sorgt, dass eben da gefeuert wird. Aber der Sinusknoten ist selber quasi wie ein Mikrocomputer, der von außen gesteuert wird, das kommt jetzt gleich, über Neurotransmitter, die dann dafür sorgen, dass der entweder schneller feuert oder langsamer feuert. Und wenn ich jetzt hier so unten in der Vorlesung stehe, dann wird da ein entsprechendes Gleichgewicht von Acetylcholin und Epinephrin sich einpendeln, das dann dafür sorgt, dass ich für die etwas erhöhte Anspannung, die ich habe, also ich muss mich konzentrieren, ich stehe hier und doziere, dann werde ich eine Herzfrequenz von 80, 85 haben. Wenn Sie in Ruhe sind, je nachdem, wie gut Ihr Herzmuskel trainiert ist, haben Sie eine Herzrate von 50 bis 70 Schlägen pro Minute. Da sorgt dann auch entsprechend das Gleichgewicht von Acetylcholin und Epinephrin dafür, dass Ihre Herzrate da in diesem Ruhebereich dann einpendelt. Wenn Sie unter sportlicher oder anderer Anspannung stehen, wenn Sie Stress haben, wenn Sie viel arbeiten müssen zum Beispiel, dann schickt der Körper eben diesen Neurotransmitter Epinephrin, auch genannt Adrenalin, aus, der dann dafür sorgt, dass eine Steigerung der Herzaktivität zu verzeichnen ist. Das wird dann schon über das zentrale Nervensystem, also über dieses sympathische Nervensystem gesteuert. Also da wird dann erhöht Adrenalin ausgeschüttet und es kommt zu einer Erhöhung der Herzfrequenz. Das ist aber, wie gesagt, schwer willentlich zu steuern. Sollten Sie auch gar nicht versuchen zu tun, denn der Körper hat da seine eigenen Regulierungsmechanismen. Der misst also ständig, wie gut ist denn die Oxygenierung der Zellen und kann dann eben über entsprechende Rückmeldeschleifen dafür sorgen, dass erhöht Adrenalin ausgeschüttet wird und dann auch die Herzaktivität zunimmt. Das steuert der Körper alles für sich selbst. Sie brauchen auch beim Joggen nicht dran zu denken, wie schnell Sie jetzt atmen sollten. Einfach nicht dran denken und möglichst den Körper das übernehmen lassen, weil auch hier der Körper dafür sorgt, dass Sie genügend Luft in Ihre Lungen pumpen, um dann dafür zu sorgen, dass Sie dann auch diese sportliche Aktivität durchführen können. Ja, und wenn Sie dann entspannen, abends vorm Fernseher sitzen oder ähnliche Dinge tun, dann wird es zu einer erhöhten Ausschüttung von Acetylcholin kommen, was dann eben dafür sorgt, dass diese elektrische Feuerrate des Sinusknotens abnimmt und damit diese grundsätzliche Schrittmachereigenschaft des Herzens dafür sorgt, dass quasi ein langsamerer Herzschlag einsetzt. Ich hoffe, dass Sie alle jetzt momentan nicht zu viel Acetylcholin in Ihrem Gleichgewichtszustand haben, weil das hieße natürlich, dass Sie kurz vorm Einschlafen wären. Ja, normale Herzfrequenz bei Ruhe etwa 50 bis 70 Schläge pro Minute. Also in dem Bereich brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Je nachdem, wie gut Sie austrainiert sind, kann das noch durchaus mal höher oder niedriger liegen. Das hängt natürlich stark davon ab, wie Ihr eigener Körper trainiert ist und was für Bedürfnisse der hat. Also wenn Sie jetzt 45 Schläge pro Minute haben, müssen Sie sich sicherlich noch keine Sorgen machen. Über einen erhöhten Zeitraum dann mehr als 70 Schläge pro Minute ist dann was man sich durchaus mal überlegen sollte, ob man vielleicht nicht doch diese zweimal pro Woche dann laufen geht, um dann sein Herz besser zu trainieren und für niedrigere Ruheschlagzahlen zu sorgen. Abnormale Herzraten aufgrund von Krankheiten können zum Beispiel sein, abnormal niedrige Herzfrequenz bei Aktivität, das nennt man dann Bradykardie, beziehungsweise abnormal hohe Herzrate, Tachykardie, also Schlagzahlen von in Ihrem Alter über 220 sind sicherlich mit entsprechender Sorge zu betrachten. Any comments from the sports side? No? Okay. Gut. Ja, ich habe es schon gesagt, dieses elektrische Aktivitätssystem, was dann dafür sorgt, dass das Signal, das vom Sinusknoten ausgelöst wird, sich übers Herz verbreitet, ist exakt aufeinander abgestimmt und sorgt dann auch dafür, dass das Blut im Körper nicht ziellos verteilt wird, sondern dass schon ganz genau dafür gesorgt wird, dass diese elektrische Aktivierung des Herzens und die mechanische Aktivierung des Blutes, die mechanische Aktivierung, also das Pumpen des Blutes durch den Kreislauf, genau aufeinander abgestimmt sind. Und das, wie dieses rhythmische Pumpen des Blutes durch den Kreislauf zustande kommt, werden wir uns jetzt im Folgenden noch ein bisschen genauer anschauen. Also, dass der Sinoatrialknoten dafür sorgt, dass eben diese grundsätzliche Aktivierung des Herzens durchgeführt wird, haben wir jetzt, glaube ich, zur Genüge besprochen. Also als ersten Schritt diese Abfolge von Ereignissen, die man elektrisch beobachten kann, wenn ein Herzzyklus durchgeführt wird, ist immer das Zünden des Sinoatrialknotens zu nennen. Und dann haben wir eine Folge von Ereignissen, die dann eben dafür sorgen, dass das Herz sinnvoll das Blut durch die entsprechenden einzelnen Teile pumpt. Also wir haben erstmal eine Verbreitung der elektrischen Aktivität vom Sinoatrialknoten aus durch die atriale Muskulatur bei vergleichbar niedrigerer Übertragungsrate. Vergleichbare niedrige Übertragungsrate heißt, andere Zellen, andere Muskelzellen des Körpers übertragen diese Aktionspotenziale schneller. Was hat das für einen Sinn? Nicht elektrisch, sondern mechanisch. Wir müssen jetzt immer diese zwei Ebenen im Kopf behalten. Was passiert mechanisch, also was passiert mit dem Blut im Herzen und mit den Pumpen? Und was passiert elektrisch mit den Aktionspotenzialen, die dann dafür sorgen, dass eine Kontraktion stattfindet? Warum vergleichsweise langsam? Keine Ideen? Antwort ist vielleicht zu einfach. Es liegt einfach daran, dass ich dafür sorgen muss, dass das Blut Zeit hat, aus den Vorhöfen in die Ventrikel zu strömen. Deswegen eine vergleichsweise langsame Ausbreitung dieser Aktionspotenzial und damit auch ein langsames, ruhiges Pumpen der Blutmenge, die in den Vorhöfen sich einsammelt, in die entsprechenden Ventrikel. So, also wir haben erstmal quasi die Aktivität des Herzens, bevor ich einen Pumpvorgang starte, also ein Ruhepotenzial quasi vorliegen, und dann an diesem Zeitpunkt wird der Sinusknoten feuern und dann auch entsprechend diese elektrische Ausprägung der Herzaktivität sichtbar werden. Wir haben dann durch diese langsam voranschreitende atriale Depolarisation mit der entsprechenden Kontraktion der Arterien eine Welle im EKG, die man typischerweise als P-Welle bezeichnet, Dauer etwa 60 bis 80 Millisekunden und Amplitudenhöhe etwa 0,1 bis 0,2 Volt. Das ist unsere P-Welle. Gut, dann haben Sie einen weiteren Steuerungsmechanismus am Herzen, nämlich den Atrioventrikulärknoten. Wie der Name schon sagt, sitzt er zwischen Arterien und Ventrikeln und sorgt dann dafür, dass in dem Moment, wo diese elektrische Aktivierung der Arterien am Atrioventrikulärknoten ankommt, dass das Signal verzögert wird. Also hier steht ein im Normalfall isoelektrisch, isoelektrisch heißt auf gleicher Höhe, isoelektrisches Segment von 60 bis 80 Millisekunden Dauer nach der P-Welle. Warum? Warum verzögere ich das Signal an der Stelle? Da steht es jetzt auch da. Die Ventrikel, die Arterien sind quasi jetzt in dieser Kontraktion voll aktiv. Es muss allerdings noch ein bisschen Zeit gewartet werden, bis das Blut dann tatsächlich voll in die Hauptkammern eingeströmt ist. Nach dieser Verzögerungszeit, also es ist nichts anderes, als wenn Sie, keine Ahnung, ein Haus sprengen und da Verzögerungszeiten einbauen, damit das auch kontrolliert alles abläuft, läuft hier auch elektrisch alles kontrolliert ab, damit Sie dafür sorgen, dass dann auch wirklich das Blut in den Hauptkammern ist, damit es dann später in den Blutkreislauf durch die Lunge bzw. durch den Körper gepumpt werden kann. Das hat sich alles die Natur selber ausgedacht. Dann kommt es nach dieser Verzögerungszeit zu einem Zünden des AV-Knotens. Also das wäre dann quasi in unserem Diagramm ungefähr hier. Und dann zu einer auch wieder kontrollierten Weiterleitung der entsprechenden Signale durch ein spezialisiertes Phasensystem, nämlich das Hissbündel, die Tavara-Schenkel und das Purkinje-System, um dann die entsprechende Aktivität, die elektrische Aktivität, an die Spitze des Herzens, also in dem Fall in Ihrem Diagramm ganz unten, weiterzuleiten. Warum? Warum wird es zur Spitze des Herzens geleitet? Ja, ganz einfach die Antwort. Genau. Also wenn Sie Ihr Diagramm anschauen, dann sind die ganzen Auslässe in die kleinen und großen Blutkreisläufe, also so gesagt oben, und deswegen wird das Signal erstmal nach unten transferiert, um dann von unten aus eine Kontraktion einzuleiten, die dann dafür sorgt, dass das Blut nach oben weggepumpt wird. Diese Stimuluswelle, die dann von der Spitze des Herzens aus rasch aufwärts dann auch über die entsprechenden Herzwände sich verteilt, sorgt dann eben für eine elektrische Ausprägung, die man als den QRS-Komplex bezeichnet. Sieht ungefähr so aus, Dauer 80 Millisekunden, also das hier so. So ein Signal, was dann tatsächlich sehr, sehr scharf ausgeprägt ist und normalerweise eben im EKG als bi- oder triphasische Welle zu beobachten ist. Also das könnte entweder so aussehen, das könnte natürlich auch so aussehen. Wenn wir uns jetzt mal diese Flanke hier genauer ansehen, dann hat die eine ganz bestimmte Eigenschaft. Die ist nämlich glatt. Warum ist das so beachtenswert? Wenn Sie sich jetzt mal die Informationen zusammenlegen, die wir übers EKG gelernt haben und die wir übers EMG gelernt haben, übers Elektromyogramm, warum ist es so beachtenswert, dass diese Flanke glatt ist? Ja. Ja. Sehr kontrolliert, das ist ein gutes Stichwort. Also die Anfangserklärung würde ich ein bisschen anders formulieren. Normalerweise haben wir im Elektromyogramm, also in der elektrischen Ausprägung von Muskelaktivität, ein unkontrolliertes, ungeordnetes Zusammenspiel von einzelnen Motor Unit Action Potentials. Und beim Herzen ist es gerade nicht so, sondern die Depolarisation verläuft so, dass sich diese Motor Unit Action Potentials, die einzelnen, in so einer geordneten Weise überlagern, dass es eben zu einer ganz glatten Flanke dieses QRS-Komplexes, dieses Ansteigens während der Kontraktion der Hauptkammern kommt, die dann auch dafür sorgt, dass das Blut eben kontrolliert und in einem Zug aus den Vorhöfen, aus den Hauptkammern herausgepumpt wird. Gut, wir haben dann schon gesehen, dass die Ventrikelzellen des Herzens ein relativ lang andauerndes Aktionspotenzial haben. Sie erinnern sich vielleicht an diese Geschichte mit den einzelnen Muskelzellen eines Kaninchens, atrial und ventrikulär. Ventrikulär dauert das Aktionspotenzial sehr viel länger an auf diesem erhöhten Aktionspotenzialniveau. Also wir haben da eine Phase von 300 bis 350 Millisekunden, wo wir eben ein Plateau, ein isoelektrisches Segment sehen können, das sich dann nach dem QRS-Komplex ausprägt. Jetzt habe ich natürlich hier noch meine Beschriftungen vergessen. Also wir haben hier den Punkt Q, hier den Punkt S und hier den Punkt R. Und dann eben dazwischen diese Segmente, die dann mit PQ bzw. ST dann bezeichnet werden. Und nach diesem ST-Segment, also das ich dann außen beobachten kann über ein Plateau von 100 bis 120 Millisekunden, kommt es dann eben zu einer langsamen Repolarisation und entsprechenden Relaxation der Ventrikel. Das nennt man dann die T-Welle mit etwa 0,1 bis 0,3 Millivolt Amplitude und etwa 120 bis 160 Millisekunden Dauer. Also wenn Sie dieses Signal irgendwann zeichnen sollen, denken Sie daran, die T-Welle ist in etwa doppelt so lang und doppelt so hoch, mal einfach gesprochen, als die P-Welle. Also dann vielleicht sowas dann in Ihrem entsprechenden Diagramm. Ja, und so sorgt das Herz dann dafür, dass das Blut kontrolliert durch diese einzelnen Kammern strömen kann und dann auch genügend Zeit hat, durch dieses lang andauernde Aktionspotenzial der Ventrikelzellen, um dann auch aus dem Herz herauszuströmen und in die einzelnen Blutkreisläufe hineinzukommen. Hier das Ganze nochmal schematisch dargestellt. Also wir haben ein Feuer, ein Auslösen des Sinoatrialknotens, eine Ausbreitung der Erregungsleitung, der Erregung dann über die Vorhöfe bis hin zum atrioventrikulären Knoten. Von dort aus dann eine Signalverzögerung und ein Weiterleiten des Signals über die Hissbündel, über die, auf Englisch heißt es Bundle Branches, das sind diese Tawara-Schenkel, 1, 2, und dann das Purkinje-System, das dann dafür sorgt, dass das entsprechende Signal an die Herzmuskelzellen in der Spitze des Herzens weitergeleitet werden. Von dort aus dann eine Signalausbreitung von der Spitze aus nach oben, also ein Pumpen, ein kontrolliertes Pumpen des Blutes aus dem Herz heraus. Und hier das Ganze, was wir gerade aufgezeichnet haben, nochmal als Schema dargestellt. Jetzt in dem Fall ist die P-Welle ein bisschen höher als die T-Welle. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie man genau das Signal ableitet. Wir werden das noch sehen in der Besprechung der Messung des EKGs, wie man da die Elektroden anlegen muss, um dann die entsprechenden Signalableitungen zu bekommen. Aber prinzipiell können Sie sich auf jeden Fall merken, T-Welle doppelt so lang und doppelt so hohe Amplitude als die T-Welle. Ja, als die P-Welle. Gut, wenn wir eine Störung dieser gleichmäßigen rhythmischen Herzaktivität haben, spricht man von Arrhythmien. Das liegt daran, dass verschiedene Orte bzw. verschiedene Zündfrequenzen bei der Impulserzeugung dann anfangen, in dieses geregelte System einzugreifen und da für Störungen zu sorgen. Also wir können entweder irreguläre Zündmuster des Sinusknotens vorliegen haben, das kann passieren. In dem Fall würde man dann zum Beispiel einen Herzschrittmacher bekommen, weil der Sinoatrialknoten eben selber nicht mehr in der Lage ist, regulär oder geordnet die entsprechenden Signale abzugeben. Oder es kann auch passieren, dass andere Herzteile so eine Schrittmacherfunktion übernehmen, weil der Sinoatrialknoten an sich die entsprechenden Signale vielleicht zu schwach abgibt. Also das sind durchaus Dinge, die passieren können. Welche Herzteile können dann neben dem Sinoatrialknoten so eine Steuerungsfunktion übernehmen? Das ist zum einen der Atrioventrikulärknoten. Die Purkinjefasern haben auch so eine Schrittmachereigenschaft. Und auch das atriale oder ventrikuläre Gewebe kann dann dafür sorgen, dass an falschen, in Anführungszeichen, Punkten eine Signalerregung stattfindet, sodass dann eben dieses geordnete System von elektrischen Abläufen gestört wird. Das heißt dann, wenn so ein unvorhergesehenes Teil die Signalerregung übernimmt, ein abnormaler Herzschlag, also ein ektopischer Herzschlag. Eine wichtige Ausprägung von solchen abnormalen Herzschlägen sind zum Beispiel PVCs, also in dem Fall Premature Ventricular Contractions, auch wieder in Englisch abgekürzt, weil Sie den Fachausdruck auf Deutsch wahrscheinlich schwer finden werden. Da kann es passieren, dass eben bestimmte Punkte auf der Herzwand eine Fehlfunktion haben und dann zum Beispiel in den Ventrikelzellen, also in den Muskelzellen der Herzkammer, dafür gesorgt wird, dass von dort aus ein Signal sich ausbreitet, was natürlich an dem Punkt keinen Sinn macht. Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, irgendwo in dieser Mitte der Strecke zwischen der Spitze des Herzens und dem höchsten Punkt der Vorhöfe wird ein Signal ausgelöst, dann breitet sich das natürlich auch von dem Punkt nach oben und nach unten über die Herzwand aus. Dann ist noch Blut in den Arterien, das macht keinen Sinn, da wird Ihr Blutkreislauf durch so eine Kontraktion dann nicht besonders gut unterstützt. Zusätzlich kommt es natürlich dazu, durch diese Ausbreitung an der falschen Stelle, dass das Blut auch nicht effizient aus der Herzkammer herausgepumpt wird. Und mit so einem Zustand kann es dann durchaus zu diesem berühmten Kammerflimmern kommen, also zu dem Punkt, wo dann das Herz überhaupt nicht mehr in der Lage ist, eigenständig dafür zu sorgen, dass eine geordnete Kontraktion, eine rhythmische Kontraktion durchgeführt werden kann. Das ist genau der Punkt, wo man dann den Reset-Knopf drücken muss, wo es dann zum Beispiel nötig ist, dass man einen Defibrillator, also einen Verhinderer dieser Fibrillation der Muskelzellen einsetzt, um dann das ganze elektrische System wieder auf Null zu setzen, dafür zu sorgen, dass der nächste Impuls vom Sinoatrialknoten kommt und es dann eben wieder zu einer geordneten Ausbreitung von diesen Aktionspotenzialen kommen kann. Wie sieht sowas aus, wenn wir sowas im EKG beobachten? Wir haben hier so eine Folge von einem Patienten, der erst zwei ganz normale Herzschläge hat und dann der dritte Herzschlag eben durch so eine Fehlfunktion quasi komplett außer Funktion gesetzt wird. Also wir haben hier so eine typische Premature Ventricular Contraction, also eine verfrühte Kammerkontraktion und damit auch ein ineffizientes Pumpen oder nicht vorhandenes Pumpen des Blutes durch den Kreislauf. Hier fängt er sich wieder, hat zwei normale Herzschläge, wo dann auch normal das Blut durch den Kreislauf gepumpt wird. Und dann haben wir wiederum eine verfrühte Herzkontraktion, die aber in dem Fall, oder Herzkammerkontraktion, die aber in dem Fall den normalen Rhythmus des Herzens nicht außer Kraft setzt. Aber sowas ist natürlich ineffizient und führt dann natürlich zu Leistungsinsuffizienz. Also wenn man sich solche Patienten fühlen sich dann üblicherweise schwach, sind nicht in der Lage, Hochleistungen oder auch nur vielleicht, wenn es stark ausgeprägt ist, etwas stärkere körperliche Aktivitäten durchzuführen. Also die sind wirklich in ihrem täglichen Leben stark eingeschränkt. Hier haben wir mal ein Beispiel von einem anderen Patienten. Man sieht hier über einen längeren Zeitraum die Messung des EKGs. Man hat immer mal wieder so Punkte, die eine Auffälligkeit dann auf eine Auffälligkeit hindeuten. Man hat dann eben in diesem Bereich, der hier rot eingezeichnet ist, so eine ganz typische Folge von immer wieder einer normalen Herzkontraktion und dann so einem ungewöhnlichen Herzschlag, so einer premature ventricular contraction. Und wenn Sie das nur so rein qualitativ betrachten, dann sehen Sie hier oben, dass die Herzfrequenz im Gegensatz zu dem Bereich hier unten dann etwa um die Hälfte reduziert ist. Das heißt, die effiziente Herzrate, die dann auch dafür sorgt, dass Blut durch den Körper gepumpt wird, ist an der Stelle reduziert. Und das sind genau Aussagen, die man auch aus dem biomedizinischen Signal Elektrokardiogramm ableiten kann. Und wenn Sie am Ende der Vorlesung stehen, sind Sie auch in der Lage, Signalanalysemethoden anzuwenden, die dann diese Signalfolgen auch automatisiert analysieren können, wo Sie dann eben mit Hilfe von entsprechenden Verfahren der Mustererkennung auch solche Fehlmuster in der Herzaktivität dann automatisiert analysieren können und einem Arzt dann zur Verfügung stellen können. Sie erinnern sich vielleicht an den Beitrag, den ich Ihnen letztes Mal gezeigt habe, den wir dieses Jahr auf dieser Konferenz in San Diego veröffentlicht haben. Das war genau das, was einer der Studenten gemacht hat, nämlich so ein System dann tatsächlich auch aufgebaut, auf einem Android-Smartphone-Tablet implementiert und dann als Langzeit-Monitoring-Tool quasi auf dieser Konferenz veröffentlicht. Gibt es zu dem Bereich der Generation Fragen? Ja?
Ich habe nur eine Frage, wenn das Herzsignal jetzt bei dem Patienten gestört ist, wenn der einen Herzschrittmacher bekommt, tut der Herzschrittmacher dann versuchen, das gestörte Signal auszugleichen oder wird das vom Körper selbst generierte Signal durch Medikamente oder so komplett blockiert und die Aufgabe komplett?
Da gibt es, ja. Da gibt es verschiedene Lösungen. Es kann eben sein, dass so ein Sinoatrialknoten komplett außer Funktion gesetzt ist. Dann kriegen Sie natürlich die ganz, sage ich mal, unangenehme Art des Herzschrittmachers, der einfach selbst dafür sorgt, dass quasi diese Steuerungsfunktion übernommen wird. Ich bin da nicht hundertprozentig in der Technik drin, wie weit man da ist, da wirklich auch vielleicht eine Steuerungsfunktion dann wahrzunehmen, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass es, also jetzt mal rein spekulativ, glaube nicht, dass das möglich ist. Normalerweise haben Sie natürlich keinen Komplettausfall des Sinoatrialknotens, also üblicherweise ist noch eine Restaktivität vorhanden und dann kann dieses Signal dann auch abgeleitet werden und dann durch den Herzschrittmacher verstärkt werden. Das ist so die übliche Vorgehensweise dabei. Gut, dann reden wir noch über andere Möglichkeiten der Übertragungsstörung, ganz kurz, also Übertragungsstörungen, die die Wellenform beeinflussen können, vor allem das QRS-Komplex, sind dann zum Beispiel Blockaden dieser Tavara-Schenkel. Das kann dann dazu führen, wenn da eine Neuropathie, also ein Absterben dieser entsprechenden Nervenzellen vorliegt, dass es zu einem aufgeweiteten und gezackten QRS-Komplex kommt, also eben nicht zu dieser glatten Kurve, die ich gerade gezeigt habe, sondern zu einer Aufzackung. Eine andere Erkrankung des Herzens, eine Hypertrophie, eine Ausweitung, also eine Vergrößerung des Herzens, kann dann auch dazu führen, dass dieser QRS-Komplex, der normalerweise 60 bis 80 Millisekunden dauert, dann eben signifikant auch aufgeweitet ist. Das sind natürlich alles Dinge, die man dann auch automatisiert messen kann. Eine andere Sache, die man in diesem EKG-System sehen kann, zum Beispiel beim ST-Segment, das ist normalerweise isoelektrisch und auf gleicher Höhe mit dem PQ-Segment. Das kann erhöht oder abgeschwächt sein, wenn ich einen myokardialen Infarkt vorliegen habe, also eine Fehlfunktion der Leitungsfunktion oder Blockaden in den Koronararterien. Ich kann das Ganze dann auch dadurch hervorrufen, dass Myokardialgewebe abgestorben ist, also dass eine Myokardie vorliegt und ich da entsprechend nicht mehr die richtige Signalübertragung durch die entsprechenden Körperzellen habe. Also wie gesagt, in diesem 800-Seiten-Buch vielleicht der Mediziner mal nur ein paar Beispiele ganz kurz herausgegriffen. Hier sehen wir so eine Blockade der Bündeläste und eine Hypertrophie im Elektrokardiogramm. Ja, ich denke, da braucht man nicht viel dazu sagen, dass normalerweise etwa ein Millivolt hohe Signal des QRS-Komplexes in dem Fall an einer Position, wo es mit Sicherheit gar nicht sein sollte. Hier haben wir eine myokardiale Ischämie im EKG und was man hier dann eben sehen kann, ist, dass das ST-Segment an den Punkten nach der Herzaktivität dann quasi deutlich erhöht ist, sodass ich da auch auf eine Leitungsinsuffizienz, auf eine Fehlfunktion der elektrischen Leitungsfähigkeit des Herzens rückschließen kann. Ein EKG ist zwar einfach zu bestimmen, aber immer noch eine Signalmessung, die bedingt, dass ich Elektroden auf den Körper anbringe. Das heißt, das ist vielleicht nicht in allen Anwendungsfällen die hundertprozentig geeignete Methode, um die Herzaktivität zu messen. Und deswegen haben sich einige Wissenschaftler da eine clevere Messmethode überlegt, wie man die Herzfrequenz auch anders bestimmen kann. Und das Beispiel möchte ich jetzt mal kurz vorstellen. Da geht es um Ballistokardiographie. Ich muss Ihnen die entsprechende Literaturstelle noch nachreichen. Also wenn Sie das lesen möchten, dann können Sie dieses Paper lesen von dem Kollegen von mir aus Stanford, vom Herrn Inan, der sich in seiner gesamten Forschung der letzten 10, 15 Jahre eben nur mit dieser Technologie der Ballistokardiographie auseinandersetzt. Wenn Sie es nachlesen möchten, das Paper werde ich Ihnen ins Studieraum stellen und natürlich auch die entsprechende Literaturangabe noch auf die Folien dann dazufügen. Worum geht's? Es geht darum, dass jeder Haushalt wahrscheinlich, oder zumindest der Großteil der Haushalte, eine Waage zu Hause hat und dass es schon mit diesen Waagen möglich ist, eine Herzfrequenz zu bestimmen, und zwar indem ich einfach das sehr, sehr kleine Signal messe, in dem Moment, wenn sich das Blut durch den Aortenbogen bewegt, weil dann wird nämlich mein Körper durch diese Masse, die da in Beschleunigung versetzt wird, Sie erinnern sich wahrscheinlich, das Kraftbeschleunigungsgesetz, FSMLA, dass dann eine Masse beschleunigt wird und das sich natürlich auch im Gesamtgewicht des Körpers, das auf die Waage drückt, sichtbar wird. Das ist ein sehr, sehr kleines Signal, kann man aber heutzutage messen. Erstmal zu den wichtigen Gründen, warum man sowas messen kann. Patienten gerade mit Herzinsuffizienz oder mit Herzfehlfunktionen können das zu Hause benutzen, um dann auch, ohne dass sie irgendwelche Elektroden anlegen müssen, ihre Herzaktivität überprüfen können. Also Funktionsweise ist relativ simpel. Es wurde das erste Mal publiziert vor etwa 20 Jahren. Man verwendet in den Waagen, die Ballistokardiographie messen können, Dehnungsmessstreifen. Das sind spezielle Messsysteme, werden wir auch noch vorstellen in der im Messungskapitel, die dafür sorgen, dass ich eben relativ geringe Ausschläge dann auch in diesem Gesamtgewicht, das auf die Waage wirkt, messen kann. Und so ein Dehnungsmessstreifen, der von dem Herrn Williams zum ersten Mal für eine Waage publiziert worden ist, kann man natürlich auch in andere Devices zur Messung von biomedizinischen Signalen einbauen. Eine Sache, die da in Stanford relativ gepusht wird, ist, solche Dehnungsmessstreifen in Bettpfosten einzubauen. Das heißt, sie sind dann quasi in der Lage, mit so einer Messung über vier Punkte, über die vier Bettpfosten, dieses Ballistokardiographie-Signal ständig zu messen, also ständig diese Herzaktivität nachzuweisen und damit dann natürlich auch im häuslichen Umfeld, ohne dass sie irgendwas am Leben des Patienten ändern müssen, eine Herzratenaktivitätsmessung dann auch durchführen können. Ja, wie sieht so ein Signal aus? Vielleicht konzentrieren wir uns nur mal auf die oberen zwei Zeilen. Wir haben hier das EKG und das Ballistokardiogramm. Also man sieht dann im üblichen EKG, das ist jetzt eine Ableitung, die man an einer anderen Stelle durchgeführt hat, die Herzaktivität. Und man kann dann eben in diesem Gewichtssignal ziemlich genau die Herzaktivität dann auch ablesen. Wenn man da geeignete Signalanalysemethoden dann an dieses Signal ansetzt, kann man dann auch entsprechend die Herzaktivität nachweisen, ohne dass man, wie gesagt, den Patienten in irgendeiner Art und Weise mit Elektroden ausstatten muss. Das ist wirklich in so einer Anwendung gemessen worden, die Dehnungsmessstreifen, also diese Strain Gauges, wie die auf Englisch heißen, in den Bettpfosten untergebracht hat, um dann für eine komplett nicht-invasive Messung zu sorgen. Ein anderes Beispiel ist eine Impedanzplethysmographie. Das ist im Endeffekt eine Messung des Hautwiderstandes. Das ist auch eine Möglichkeit, wie man natürlich auf die Herzfrequenz Rückschlüsse ziehen kann. Also in dem Fall ändert sich die Gesamthautleitfähigkeit in dem Moment, wo ich eine Aktivität durch dieses Herz dann durchführe. Das Herz ist ein recht großer Muskel, das heißt, das verändert dann auch die Hautleiteigenschaften des Körpers an sich. Und das wird zum Beispiel eingesetzt in einer anderen Anwendung von Kollegen aus Aachen im Moment, die einen relativ neuartigen, also weltweit einzigartigen Brutkasten für Säuglinge bauen, für Kleinkinder, für Frühchen, bei denen natürlich die gleiche Problematik vorliegt, dass man denen keine Elektroden an die Haut anbringen will. Sie können sich vorstellen, so ein Frühchen ist natürlich schon mal prinzipiell noch nicht hundertprozentig ausgereift. Das gilt natürlich auch für die Haut. Wenn man da Klebeelektroden auf die Haut anbringt, um dann auch die Herzaktivität dieser Kleinkinder, dieser Säuglinge im Brutkasten zu überwachen, dann muss man das tun, weil man die Herzaktivität eben messen muss. Allerdings heißt es dann auch, und das tut jetzt weh wahrscheinlich, wenn ich dann die Elektroden entferne, dass ich dann auch ein Stück Haut mit entferne. Und das möchte man natürlich dann nicht den Kleinkindern und auch erst recht nicht den Eltern zumuten, da quasi sowas, so eine verletzende Messung dann durchführen zu müssen. Und da ist die Idee von den Kollegen aus Aachen, eben das elektrische Signal des Hautleitwertes zu messen. Und das kann man zum Beispiel auch tun, indem man nicht einmal Elektroden anbringt, sondern indem ich elektrische Wellen benutze, die sich natürlich dann auch ändern in ihrer Reflexion, wenn sich diese Leitfähigkeit des Menschen als sich oder des Kleinkindes an sich ändert. Also die benutzen quasi niederfrequente, nicht invasive und nicht schädliche elektrische Wellen. Die werden reflektiert. Bei der Veränderung dieser Gesamtleitfähigkeit der Haut verändert sich dann auch die Reflexion der Welle, und über entsprechende Signalanalysemethoden, also Filter und automatische Auswertemethoden, kann man dann eben aus dieser Impedanzplethysmographie dann auch die Herzfrequenz ableiten. Das ist natürlich eine Methode, wenn Sie die erfinden, dann wird die weltweit in allen Krankenhäusern wahrscheinlich als neue Methode der Herzfrequenzmessung bei Kleinkindern, bei Säuglingen eingesetzt. Und da sprechen wir über richtig viel Geld, was man damit verdienen kann. Also, es ist immer wichtig, auch mal aus der Box herauszudenken und sich zu überlegen, wie können wir denn die ganzen Dinge, die wir so lernen und die wir so wissen, wahrscheinlich haben Sie es irgendwann mal gehört in der Vorlesung Felder und Wellen, zumindest die Elektrotechniker, die Medizintechniker, von denen weiß ich, dass sie das irgendwann mal mitmachen mussten und wahrscheinlich gedacht haben, wie grausam ist das denn, diese Vorlesung, und dann auch die entsprechende Prüfung dazu. Aber auch das sind natürlich Dinge, die man in der Biomedizin, in der biomedizinischen Technik anwenden kann, um dann für neue, unschädlichere Anwendungen in der Medizintechnik zu sorgen. Fragen zu diesem Bereich? Keine? Über was haben wir gesprochen? Wir haben angefangen mit dem Elektromyogramm. Beim Elektromyogramm haben wir eigentlich nur einen wichtigen Aspekt besprochen. Welcher war das? Genau. Welche Möglichkeiten gibt es, Muskelkontraktionen zu beschleunigen, zu verlangsamen, beziehungsweise für mehr Kraft oder weniger Kraft zu sorgen? In dem Zusammenhang merken Sie sich zeitlich-örtliche Ansteuerung durch die Motorneuronen. Sie kriegen das dann später auch noch auf die Folien. Und beim EKG haben wir darüber gesprochen, wie wird denn die grundsätzliche Anatomie des Herzens erstmal aussehen? Und wie sorge ich dann dafür, dass das Signal, das durch den Sinoatrialknoten ausgelöst wird, durch den körpereigenen Herzschrittmacher, wie sorge ich dann dafür, dass dieses elektrische Signal dann so durch den Körper weitergeleitet wird, dass ich zu einer sinnvollen mechanischen Funktion auch des Herzens komme? Wie gesagt, diese ganzen Verzögerungszellen und erhöhten Dauern der Aktionspotenziale, zum Beispiel der Ventrikulärknoten, sorgen dafür, dass eben die Pumpfunktion, die mechanische Funktion des Herzens dann auch so durchgeführt werden kann, wie sie es dann eigentlich auch soll. Und wir haben uns über das Konzept der Ballistokardiographie kurz unterhalten. Gibt es mittlerweile Fragen? Die brauchen ja immer so ein bisschen, bis sie auftauchen. Gut, wenn dem nicht der Fall ist, dann fange ich doch noch mit dem nächsten Bereich an, nämlich dem Elektroenzephalogramm. Das werden wir dann heute auch nicht ganz schaffen. Aber dann natürlich das nächste Mal wieder an der Stelle einsteigen. Was ist das Elektroenzephalogramm? Erstmal die prinzipielle Definition. Das ist die elektrische Messung der Gehirnaktivität. Also das, was denn beim Denkvorgang oder beim Steuerungsvorgang elektrisch im Gehirn abläuft. Das sind ja auch Übertragungen von Aktivitäts-, von Aktionspotenzialen. Das kann ich dann außerhalb des Gehirns messen. Und dann diese entsprechenden Gehirnwellen dann auch für biomedizinische Analysen verwenden. Wir werden nächste Woche auch einen Arzt da haben, der aus dem klinischen Alltag darüber berichtet, wie er denn EEG-Messung anwendet, um Schlaf- bzw. epileptische Anfälle zu untersuchen. Das wird ein Kollege aus der Klinik, aus dem Universitätsklinikum sein, der da aus seiner eigenen Forschung so ein bisschen berichtet und den Bereich dann auch so ein bisschen mit Best-Practice-Beispielen anreichert. Aufgenommen wird das Elektroenzephalogramm durch eine Messung mit einer Anordnung, mit einer ganz spezifisch definierten Anordnung von Oberflächenelektroden. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, gebraucht werden kann das dann eben zum Beispiel für die Schlafüberwachung bzw. für die Feststellung oder für die Analyse von der Ausprägung von epileptischen Anfällen. Das EEG ist zwar in seiner Auflösung örtlich sehr begrenzt, also man ist zwar mittlerweile in der Lage, auch Quellenlokalisation zu rechnen und dann zu überprüfen, wo ist denn dieses Denkmuster genau im Hirn lokalisiert, das ich da gerade beobachten kann, aber es ist trotzdem natürlich nicht so genau wie zum Beispiel eine Computertomographie oder ein Kernspinverfahren, aber es ist natürlich im Umkehrschluss auch nicht so teuer. Und es liefert eine wesentlich höhere zeitliche Auflösung. Also bestimmte Denkvorgänge in dieser zeitlichen Auflösung zu liefern, kann auch das fMRI, also diese MR-Unterfamilie, die dafür sorgt, dass man Denkvorgänge auch sichtbar machen kann, die kann das in dieser hohen zeitlichen Auflösung nicht durchführen. Deswegen ist das EEG auch durchaus eine Signalanalysemethode, die man in der Klinik recht häufig einsetzt und dann auch dafür sorgt, dass man da wichtige Aussagen aus dem Signal ableiten kann. Ja?
Haben Sie genau gesagt, in der zeitlichen Auflösung oder in der unräumlichen Auflösung?
Also die räumliche Auflösung ist gering, die zeitliche Auflösung ist hoch. Wenn ich mich versprochen habe, dann... Begrenzte örtliche Auflösung. Oh, ja. Das ist falsch übersetzt. Sehr guter Punkt. Mir nicht aufgefallen. Also die zeitliche Auflösung ist hoch und die räumliche Auflösung ist begrenzt. Dankeschön. Freut mich immer, wenn Leute mitdenken. Gut. Schauen wir uns noch die Anatomie des Gehirns kurz an. Das Gehirn besteht erstmal aus dem Teil, das man so aus den meisten Abbildungen kennt, dem Großhirn. Großhirn wird auch als Cerebrum bezeichnet. Das Großhirn ist durch eine longitudinale, längliche Spalte in zwei Hälften geteilt, die linke und die rechte Gehirnhälfte. Die beiden Gehirnhälften werden durch eine Gruppe von Fasern, Corpus callosum oder auch Hirnbalken auf Deutsch, miteinander verbunden. Und durch diesen Hirnbalken wird quasi dafür gesorgt, dass Informationen von der linken in die rechte Gehirnhälfte kommen können und umgekehrt. Die äußere Oberfläche dieses Großhirns ist dann die sogenannte Großhirnrinde, wird zusammengesetzt aus Neuronen, die die graue Substanz bilden. Das sind diese gefalteten Muster, die Sie wahrscheinlich aus Abbildungen zu Genüge kennen. Und unterhalb dieses Cortex, also unterhalb auch dieses Bereiches, wo dann die Neuronen liegen, die für die Denktätigkeit zuständig sind, liegen dann die Nervenfasern, die dafür sorgen, dass die entsprechenden Signale zu anderen Gehirnregionen abgeleitet werden können. Das ist dann das, was Sie als weiße Substanz üblicherweise bezeichnen, wenn Sie sich eine Magnetresonanztomographie dann ansehen, dann sind das auch Möglichkeiten, dann gibt es auch Möglichkeiten, diese entsprechenden Gehirnbereiche dann zu unterscheiden und dann zu sehen, wo liegt denn die Neuronenfläche und wo liegt denn die Fläche oder die das entsprechende Volumen der Nervenfasern der weißen Substanz. Wichtiger Gehirnbereich ist dann auch noch das Kleinhirn, das Stammhirn, das als Brücke dann auch zum verlängerten Rückenmark fungiert, und der Thalamus, der zwischen dem Mittelhirn und den entsprechenden Großhirn-Hemisphären liegt und da auch für bestimmte Steuerungsvorgänge des Gehirns zuständig ist. Was die einzelnen Gehirnteile machen, müssen Sie natürlich einer Anatomievorlesung entnehmen. Bei uns wird es dann in der nächsten Vorlesung nur darum gehen, zu gucken, wie kann man denn das Signal, das das Gehirn beim Denken erzeugt, an der Oberfläche des Kopfes dann messen und was für Möglichkeiten gibt es, dieses Signal dann vielleicht auch einzusetzen in der Forschung. Ich habe Ihnen da ein ganz aktuelles Beispiel mitgebracht von der letzten Konferenz über dieses Gebiet, wo es dann um Brain-Computer-Interfacing geht. Da sind wir schon so weit, dass wir Bits per Sekunde aus dem Gehirn herauslesen können mit Elektroenzephalographie. Also wir sind in der Lage, Anwendungen zu bauen, die dann über die Steuerung durch das EEG, über die Gehirnaktivität, zum Beispiel Roboterarme steuern können, was dann komplett gelähmten Patienten wieder eine einigermaßen sinnvolle Steuerungsfunktion in ihrem eigenständigen Leben ermöglicht. Wo wir allerdings auch schon in der Lage sind und Forschung durchgeführt wird im Bereich, wirklich das Gehirn zu lesen direkt und zu schreiben. Also ich habe da ein Beispiel aus der Literatur mitgebracht, wo die Kollegen aus der Forschung Rhesusaffen direkt die Neuronen im Gehirn kontaktiert haben, den Rhesusaffen dann beigebracht haben, wie sie auf entsprechende Schreibvorgänge in das Gehirn reagieren müssen und dann auch entsprechende Greifarme, also entsprechende externe Vorrichtungen damit steuern können, sodass sie dann zum Beispiel zu ihrem Futter kommen. Das ist wirklich faszinierend. Die Kollegen sprechen dann nicht mehr von Interfacing, sondern die sprechen davon, dass das Gehirn mittlerweile lesbar und schreibbar ist. Also die sagen, we are reading and writing to the human brain. Und das kann man alles mit biomedizinischer Signalanalyse durchführen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.